Gnade sei mit euch und Friede. Meine Brüder und meine Schwestern, wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem ersten Timotheusbrief. Wir wollen also in unserer Predigtreihe über den ersten Timotheusbrief fortfahren. Und wir kommen heute zu 1. Timotheus Kapitel 4, zu den Versen 1 bis 5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn wir diese Verse, die wir eben gerade gelesen haben, einmal vergleichen mit dem, was unmittelbar vorher, also am Ende von 1. Timotheus 3 steht, dann ist die Kluft zwischen diesen Versen und den letzten Versen von 1. Timotheus 3 geradezu offensichtlich. Sie sticht geradezu ins Auge. Während der Apostel Paulus in 1. Timotheus Kapitel 3 die herrliche Berufung der Gemeinde aufgezeigt hatte, er hatte dargelegt, was der Auftrag der Gemeinde in dieser Welt ist, was die Berufung der Gemeinde ist, Haus Gottes zu sein. Pfeiler, Grundfeste der Wahrheit, hören wir in diesem Abschnitt, in diesen Versen ohne Bruch. Die Kapiteleinteilung kam ja erst später vom Abfall vom Glauben. Wir lesen hier davon, dass sich Menschen irreführenden Geistern, dass sie sich Lehren von Dämonen zuwenden. Da ist die Rede von Heuchelei. Heuchelei von Lügenrednern. Und wir vernehmen von diesen Menschen, dass sie in ihrem Gewissen verhärtet sind, gebrandmarkt sind. Es sind Leute, die Lehren aufstellen, die eindeutig gegen die Grundlage jeder christlichen Ethik gerichtet sind, gegen die Schöpfung. Sie lehren zum Beispiel, dass man nicht heiraten soll. Ja, sie verbieten zu heiraten und sie gebieten, sich von bestimmten Speisen zu enthalten. Einmal ehrlich, kann der Bruch noch radikaler, noch schärfer sein? Während wir in den letzten Kapiteln den letzten Versen des Kapitels 3 über den herrlichen Erlöser lesen, dem großen Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Lesen wir jetzt von irreführenden Geistern, ja von Dämonen.
das fällt auf, dieser Bruch.
Es ist uns bis jetzt beim Hören auf den ersten Timotheusbrief deutlich geworden, dass dieses Schreiben an Timotheus eine Menge von Anweisungen enthält. Im Blick auf die Gemeinde und nicht zuletzt im Blick auf die Ältesten, auf die Diakone. Kurzum, es geht darum, Paulus hatte das auch unmittelbar vorher gesagt in Vers 15, es geht darum, wie man sich in der Gemeinde Gottes verhalten soll. Und wenn wir das lesen, dann stellt sich damit an uns zunächst die Frage, wollen wir das überhaupt wissen? Interessiert uns das überhaupt, wie man sich in der Gemeinde Gottes verhalten soll? Trachten wir danach, das zu tun, was Gott in seinem Wort gesagt hat? Und von daher ist diese Aussage hier am Ende von 1. Timotheus 3 nicht nur ein Hinweis darauf, wozu die Gemeinde Gottes berufen ist, nämlich Haus Gottes zu sein, Pfeiler, Grundfeste der Wahrheit, sondern es ist auch eine Wegweisung. Wozu bist du berufen? Wozu sollt ihr da sein? Und es ist auch ein Trost. Die Gemeinde, ja, das ist der Ort, an dem Gott wohnt, an dem der dreieinige Gott uns durch sein Wort, durch seine Sakramente treffen will. Und nachdem der Apostel Paulus dieses große Geschenk, das uns Gott in der Gemeinde gegeben hat, vor Augen geführt hat, weist er uns nun, und ich wiederhole, bruchlos auf die Gefährdungen hin, die die Gemeinde ausgesetzt ist in dieser Welt. Der Apostel schildert uns also nicht in diesem Brief die unangefochtene Gemeinde. Er malt uns hier keineswegs das Bild einer perfekten Gemeinde. Das wäre auch gelogen. Eine solche Gemeinde gibt es in dieser Welt nicht. Gemeinde in dieser Welt zu sein, das ist keine Idylle. Und wer das auch nur glaubt, der träumt rum, der schwemmt. Eher ist das Gegenteil der Fall. Solange die Gemeinde Gottes in dieser Welt existiert, also bis zur Wiederkunft Christi, hat sie hier auf dieser Erde keine Muße. Und genau das ist die Botschaft dieses Abschnittes, also von 1. Timotheus Kapitel 4, den Versen 1 bis 5. Der Geist Gottes, so sagt der Apostel hier, er besteht darauf. Er sagt ausdrücklich, hör gut zu, dass die Gemeinde in dieser Welt sehr hart gegen den Wind steuert. Und wenn ich es recht sehe, lässt sich dieser Abschnitt in 5 Teile einteilen, die den 5 Versen des heutigen Predigtabschnittes entsprechen. Ich will zunächst diese Gliederung geben, also das Thema dieser 5 Punkte, und ich darf Sie bitten, dazu noch einmal in Ihre Bibel hineinzuschauen. Zunächst der erste Teil, Vers 1. Hier spricht der Apostel Paulus über falsche Christen. Das sind Leute, die da behaupten, Christen zu sein, Mitglieder einer Ortsgemeinde, aber die faktisch keine Christen sind. Wir kommen noch drauf. Bei dem Vers 2, im zweiten Teil, hier geht es nicht mehr um die falschen Christen, sondern hier geht es um die falschen Lehrer. Und zunächst spricht der Apostel über ihren Charakter, über die Art und Weise, wie sie auftreten. Vers 2. Dann Vers 3. Hier handelt der Apostel ebenfalls über die falschen Lehrer, aber hier gibt er ihre Lehre wieder. Was lehren diese Leute? Was verkündigen
diese Leute eigentlich? Und Vers 4, vierter Teil, hier stellt der Apostel das Kontrastprogramm zur falschen Lehre dar. Er zeigt die Wahrheit Gottes auf, die gesunde und übrigens auch die gesund machende Lehre. Und dann Vers 5, hier wird der Apostel praktisch. Was heißt die gesunde Lehre für uns praktisch? Es geht um Ethik. Wie sollen Christen in dieser Welt leben? Wie sollen sie sich verhalten? Wir wollen diese 5 Punkte nacheinander hören und bedenken. Meine Brüder und meine Schwestern, idealisierte Vorstellungen über das Leben in einer Ortsgemeinde sind nicht nur eine Illusion, sie sind auch gefährlich. Nämlich wenn wir die Erwartung haben, eine Ortsgemeinde sei hier auf dieser Erde vollkommen, dann ist diese Hoffnung, diese Erwartung deswegen gefährlich, weil man sehr schnell enttäuscht wird und Enttäuschung führt zu Unzufriedenheit und Unzufriedenheit kann zu Resignation führen oder gar zu Zynismus. Wenn wir meinen, eine Ortsgemeinde, und wohlgemerkt, ich spreche hier von einer Ortsgemeinde, die überhaupt weiß von ihrer Berufung, Haus Gottes zu sein und Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, also der, die diese Berufung im Auge hat, wenn wir meinen, eine solche Ortsgemeinde sei vollkommen, da gäbe es niemals Meinungsunterschiede, da gäbe es keine Disharmonien, keinen Streit, keinen Neid, keine Eifersucht, keine Leute, die murren, keine Kontroversen, keine Fraktionen, keine Lieblosigkeiten. Wir würden uns in Illusionen hineinsteigern. Wenn wir meinen würden, eine an die Heilige Schrift glaubende Gemeinde, eine Gemeinde, in der das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird, hätte keine Anfechtungen. Es gäbe in ihr keine Versuchungen. In ihr gäbe es niemals falsche Mitglieder. Wir würden sehr schnell enttäuscht werden. Und wie gesagt, damit auch häufig entmutigt, bitter und möglicherweise sogar verzweifelt. Und wohl auch aus diesem Grund will der Heilige Geist, nachdem er uns durch den Apostel die hohe Berufung der Gemeinde vor Augen geführt hat, Haus Gottes zu sein, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, dass wir erkennen, dass die Gemeinde in dieser Welt immer in Zerreißproben steht. Das soll uns nicht entmutigen. Das soll uns nicht mutlos machen. Das soll uns nicht hineinführen in die Verzweiflung. Vielmehr soll es uns wachsam machen. Wachsam gegenüber falschen Lehren, gegenüber falschen Lehrern, gegenüber auch falschen Mitgliedern. Eine vollkommene Ortsgemeinde ist uns nirgendwo im Neuen Testament verheißen. Und wenn wir es meinen würden, wir würden auch die Realität ausblenden. Eine Realität, auf die uns der Geist Gottes hier ausdrücklich hinweist. Er sagt es ausdrücklich, überhöre es nicht. Und so stellen wir als erstes fest, wie herrlich auch immer eine Gemeinde ist, es ist niemals auszuschließen, dass in ihr auch falsche Mitglieder sich einnisten. Und indem der Geist Gottes dieses ausdrücklich sagt, lautet mit anderen Worten die Botschaft, sei nicht allzu überrascht, wenn Leute aus eurer Gemeinde abfallen. Wenn Menschen, die in die Gemeinde gekommen sind, auf einmal der Gemeinde den Rücken zukehren. Sei nicht überrascht, wenn jemand, der sich zu Jesus Christus bekannt hat, der bekannt hat, dass er von und durch Jesus Christus gerettet worden ist, dann plötzlich nichts mehr vom Evangelium wissen will. Oh ja, das kann entmutigen. Das wird uns auch entmutigen. Aber geh realistisch davon aus. Denn der Geist Gottes sagt es ausdrücklich. Und wenn wir meinen würden, so etwas kann nicht passieren, ihr Lieben, wir würden uns in eine Traumwelt hineinsteigern. Es ist inzwischen 30 Jahre her. Da habe ich mein Studium abgeschlossen in Basel. In jener Zeit hatte ich viel mit einem Kommilitonen, mit einem Studenten zu tun. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Er war sehr intelligent. Ich konnte gut mit ihm über biblische Lehren sprechen. Und es war immer fruchtbar, mit ihm zu sprechen. Wir waren nicht immer einer Meinung. Aber auf jeden Fall in vielem und vor allem im Grundlegenden meinte ich, wir sind einer Meinung. Dann war mein Studium beendet. Ich zog weiter nach Holland. Ich hörte dann längere Zeit nichts mehr von ihm. Wir verloren uns auch ein bisschen aus den Augen. Und dann bekam ich eines Tages von einem anderen Kommilitonen einen Brief. Er schrieb mir, du, der, mit dem du doch so viel Kontakt gehabt hast während deines Studiums hier in Basel, er glaubt nicht mehr, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ich habe schon mit ihm geredet, aber er hört nicht zu. Schreib du ihm doch mal. Vielleicht hört er auf dich. Und ich habe das dann auch tatsächlich getan. Und die Antwort, die ich dann erhielt, man kann nicht gerade sagen, dass sie höhnisch war oder spöttisch, aber sie war doch in einem Ton, ich sag mal, der Überheblichkeit. Überheblich gegenüber denjenigen, die immer noch glauben, dass die Bibel das irrtumslose Wort Gottes ist. Später, so hörte ich dann, machte er in der Landeskirche Karriere und wurde dann sogar Superintendent. Solche Briefe zu lesen, so etwas wahrzunehmen, das ist entmutigend. Ja, das kann niederschmetternd sein. Und ich behaupte, dass jeder, der etwas Lebenserfahrung hat, Ähnliches berichten wird können. Menschen, mit denen man vielleicht in der Jugendgruppe oder auf einer Jugendfreizeit zusammen die Bibel las, zusammen betete und dann, völlig unerwartet, driften sie allmählich, aber doch sehr deutlich ab oder auch ganz plötzlich. Sie wollen auf einmal nichts mehr von Jesus Christus, von seinem Heilswerk wissen. Der erste Vers hier in unserem Abschnitt, er lehrt uns, seid nicht überrascht, wenn dieses geschieht. Der Geist Gottes, er sagt dies ausdrücklich. Das passiert. Es werden in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Wo sagt der Geist das eigentlich im Neuen Testament? Nun, ich möchte Sie nur einmal auf zwei Abschnitte hinweisen. Zunächst einmal auf Matthäus 24, auf die Ölbergrede unseres Herrn, die der Herr kurz vor seiner Passion gegeben hat. Ich lese einmal Matthäus 24, Vers 3. Als Jesus auf dem Ölberg saß, da traten seine Jünger allein zu ihm und sie sprachen, sage uns. Dann stellen sie drei Fragen. Wann wird dies geschehen, nämlich die Zerstörung des Tempels? Davon hatte Jesus unmittelbar vorher gesprochen. Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein und das Ende der Welt? Matthäus 24, Vers 3. Und jetzt achten wir einmal darauf. Das Erste, was Jesus darauf antwortet, ist nicht, also ich will euch jetzt sagen, was passieren wird, sondern das Erste ist, seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist nicht eigentlich eine Antwort auf diese drei Fragen, die die Jünger gestellt haben. Aber ganz offensichtlich ist dies unserem Herrn wichtig. Seht zu, dass euch niemand verführe. Und wenn wir weiter diese Ölbergrede lesen, dann kommt das immer wieder vor. Begegnen uns diese Aussagen immer wieder. Vers 11. Es werden viele, sagt der Herr, falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Vers 24. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Der Herr fügt gleich hinzu: Siehe, ich habe es euch vorhergesagt, in Vers 25. Also bitte, steigert euch hier nicht in irgendwelche Traumwelten hinein. In Milet. Der Apostel Paulus berief noch einmal die Ältesten von Ephesus nach Milet. Und was sagt er ihnen? Unter anderem sagt er: Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft, hinter sich her. Das ist gemeint. Apostelgeschichte 20, Vers 30. Auch Petrus oder auch Judas, sie warnen in ihren Briefen wiederholt und nachdrücklich vor der Gefahr der Verführung, des Abfalls. Die Gefahr, aus der Herde auszubrechen, sie besteht, sie ist real. Und ich wiederhole noch einmal, wer das nicht sehen will, der ist ein Traumtänzer. Aber was meint das Neue Testament eigentlich, wenn es davon spricht, dass einige vom Glauben abfallen werden? Zunächst einmal bitte halten wir fest, was der Apostel hier nicht sagt. Paulus sagt hier nicht, dass Leute Christen sind, durch den Heiligen Geist wiedergeboren worden sind und dann ihre Errettung verlieren werden. Vielmehr spricht der Apostel hier von Leuten, die in der Gemeinde leben, die sogar ein Bekenntnis ihres Glaubens abgelegt haben und dann dieses Glaubensbekenntnis widerrufen. Das ist mit Abfall gemeint. Und auf diese Weise bezeugen sie, dass sie die Gnade nie empfangen haben. Wir haben in unserer ersten Schriftlesung einen Abschnitt gelesen aus dem ersten Johannesbrief. Ich lese daraus noch einmal die Verse 18 und 19. Dort schreibt der Apostel Johannes Folgendes. Er sagt: Es sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind und jetzt von uns ausgegangen. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. 1. Johannes 2, die Verse 18 und 19. Johannes schildert hier diejenigen, die falschen Lehrern, die falschen Lehren folgen und deswegen irgendwann aus der Gemeinde gehen. Und durch dieses ihr Verhalten zeigen sie an, so sagt es der Apostel Johannes, dass sie in Wahrheit nie von uns waren, dass sie in Wahrheit nie zu uns gehört haben. Der Apostel Johannes sagt hier also nicht, dass diese Leute, die von uns weggegangen sind, auch einmal von uns waren und dann eben aufgehört haben, zu uns zu gehören. Vielmehr sagt er, nein, wir wissen deswegen, dass sie niemals von uns waren, weil sie uns verlassen haben. Und auch um solche Leute geht es hier in 1. Timotheus 4. Der Apostel Paulus erklärt, wie jemand von einem durch den Geist Gottesgläubigen zu jemandem wird, der sich von seinem Heiland abgewandt hat. Er hat sich den Dämonen, den Geistern zugewandt. Er hat zunächst bekannt gesagt, dass er Christ sei, aber er war es nicht in Wahrheit. Und wie kommt es, dass jemand nicht mehr Christus folgt? Paulus sagt es auch hier in diesem Vers. Er wendet sein Ohr zu anderen Ideen, zu anderen Lehren. Er hört, er gibt Acht auf falsche Lehre. Das habe ich tatsächlich auch schon oft erlebt. Da gibt es Menschen, die sich einlassen auf falsche, fragwürdige Lehren. Gottlose, atheistische oder auch schwärmerische. Die mit diesen Lehren zunächst einmal flirten. Man muss ja wissen, was so alles läuft. Dann fangen sie an, sich in diese Lehren hineinzusteigern und schließlich geraten sie in den Bann dieser Ideen. Lehre, das sagt uns dieser Vers auch, ist keine intellektuelle Spielerei. Hinter diesen Lehren, da stehen irreführende Geister. Es sind Lehren von Dämonen. Zweitens, wenn wir von Abfall reden, dann sprechen wir nicht nur von Mitgliedern, die auf falsche Lehren, auf Lehren von Dämonen hereinfallen, sich von ihnen faszinieren lassen, sondern dann sprechen wir auch von falschen Lehrern. Und was ist das Kennzeichen dieser Leute? Nun, das wird uns hier in Vers 2 gesagt. Und interessant, dass der Apostel zunächst nicht damit beginnt, was diese Leute lehren, sondern wie sie auftreten, über ihren Charakter, über ihr Verhalten, spricht Paulus. Und er lenkt unseren Blick hier auf drei, ich sag mal, Charakterzüge, auf drei Verhaltensweisen. Erstens, sie zeichnen sich aus durch Heuchelei. Das Wort, das hier im Griechischen steht, meint so viel wie Pharisäerhaftigkeit. Durch ein pharisäerhaftes, überhebliches, fromm überhebliches Auftreten. Zweitens, sie sind gekennzeichnet durch Lüge. Lügenredner, Schwätzer, die lügnerisches Zeug verkündigen. Und drittens, beobachten wir bei ihnen ein verhärtetes Gewissen. Gewissermaßen innen eiskalt, außen vielleicht sehr fromm. Ihr Inneres ist anders als ihr Äußeres. Sie treten fromm auf. Sie geben sich fromm. Aber sie leben in Wahrheit doppelbödig. Sie leben ein verlogenes Leben. Und zwar mit dem Ziel, um andere ebenfalls in ihr Netz der Unwahrhaftigkeit zu ziehen. Und dann haben sie ein solches verhärtetes Gewissen, dass sie selbst anfangen, ihre Falschheiten zu glauben. Sei wachsam, Gemeinde. Lasse dich nicht durch ihr scheinbar so frommes, heuchlerisch frommes Geschwätz einseifen. Diese Botschaft ist ernüchternd. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere sagt, das erbaut mich nicht. Aber vielleicht ist es gut, sich gerade heute darüber im Klaren zu sein. Vielleicht ist es gut, gerade sich heute darüber diese Botschaft vor Augen zu führen, denn damit kommt auch etwas anderes zum Ausdruck. Denn in der Deutlichkeit, in der der Apostel in unseren Versen von falscher Lehre und auch von falschen Lehrern spricht, wird eines klar, nämlich dass es tatsächlich so etwas gibt wie wahre Lehre, wie gesunde Lehre. Dass Lehre eben nicht etwas Beliebiges ist. Es ist keine Spielerei. Und tatsächlich spricht der Apostel gerade in den Pastoralbriefen, also in den beiden Timotheusbriefen und im Titusbrief, sehr häufig, und zwar nicht von rechter, wahrer Lehre, aber bezeichnenderweise von gesunder Lehre, auch gesund machender Lehre, heilsamer Lehre. 1. Timotheus 1, Vers 2, 1. Timotheus 6, Vers 3, 2. Timotheus 1, Vers 13, 2. Timotheus 4, Vers 3, Titus 1, Vers 9 und Titus 2, Vers 1. Wir können jetzt diese Bibelstellen nicht alle nachschlagen. Aber wenn Sie einmal die Briefe lesen, achten Sie mal darauf. Nicht gerade heute hören wir ja sehr häufig Wahrheit, wahre, gesunde Lehre. Ach, das gibt es doch gar nicht. Das ist alles Rationalismus. Die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift zu bekennen, purer Rationalismus. Lass uns etwas spirituell sein, das reicht, das genügt. Nach Wahrheit zu fragen, das ist griechische Philosophie. Ich bin davon überzeugt, wenn man derartiges dem Apostel Paulus gesagt hätte, er hätte den Betreffenden zunächst überhaupt nicht verstanden. Vielleicht hätte er mit einem Kopfschütteln geantwortet. Wie absurd eine solche Vorstellung ist, das sehen wir gerade hier in unserem Abschnitt. Denn es ist nun einmal nicht möglich, eben von falscher Lehre zu sprechen, wenn es nicht auch so etwas gibt wie wahre Lehre. Es ist nicht möglich, von kranker, kaputtmachender, zerstörerischer Lehre zu sprechen, wenn es nicht auch so etwas gibt wie gesunde Lehre. Wie soll eine Gemeinde, die doch Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit sein darf, zwischen Wahrheit und Irrlehre, zwischen gesunder und falscher Lehre unterscheiden, wenn es gar nicht gesunde, wahre Lehre gibt? Falsche Lehrer, wir können sie daran erkennen, dass sie pharisäerhaft auftreten, hochmütig, Eindruck erheischend, dass sie in ihren Worten aber verlogen sind, sie heucheln und in ihrem Gewissen verhärtet sind. Gemeinde, sei wachsam, pass auf. Und dann aber, und damit kommen wir zum dritten Punkt, zeigen sich Irrlehrer in einer falschen Lehre. Und interessant, häufig in einer falschen Lehre über das christliche Leben. Der Apostel richtet hier unseren Blick auf diese falschen Lehren. Denn durch diese falsche Lehre haben sie auch eine falsche Einstellung über das Leben, über ihre Lebensführung. Das hängt zusammen. Paulus sagt es in Vers 3. Sie verbieten zu heiraten und sich von Speisen zu enthalten, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit Gottes erkennen. Mit anderen Worten, diese Leute, sie stellen Forderungen auf, die im Gegensatz zum Wort Gottes stehen. Gott sagt in seinem Wort, die Ehe ist gut. Nicht unmittelbar, nachdem Gott aus Adam die Eva geschaffen hatte, sagte er, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nun, da gibt es Ausnahmen. Das wissen wir. Aber normalerweise ist es nicht gut, allein zu sein. Und von Anfang lehrt die Heilige Schrift etwas anders. Und dann kommen eben diese Menschen. Und diese Leute lehren, ja, ist ja alles richtig und schön über die Ehe. Aber weißt du, wenn du wirklich geistlich sein willst, also so richtig spirituell, dann musst du dich von der Ehe fernhalten, von sexuellen Aktivitäten. Sexualität, das ist doch irgendwie etwas, naja, sagen wir mal, Untergeistliches, wenn nicht etwas Animalisches. Und außerdem, wenn du dann noch geistlicher werden willst, dann musst du dich auch von bestimmten Speisen fernhalten. Fleischliche Kost, möglicherweise. Vegetarier sein oder auch Fastenperioden einhalten. Ich war ganz offensichtlich, stand hinter diesen Ideen, die da in die Gemeinde eindrangen, die Auffassung, dass diese Schöpfung, die Gott geschaffen hat, irgendwie doch mit Makeln behaftet ist. Das Stoffliche, nein, das ist eigentlich gegen das Geistliche. Daraus folgerte man, Heil, Errettung, das bedeutet eigentlich das sich entziehen aus dem Bereich des Stofflichen heraus. Also erst wenn du das Verlangen nach Sex in der Ehe oder nach tierischer Kost in dir abtötest, also wenn du in einer gewissen Weise dem Stofflichen, dem Materiellen in dieser Schöpfung entweichst, dann wirst du in deine höhere geistige Welt aufsteigen und so das Heil erlangen. Diese Denkweise ist typisch griechisch, hellenisch. Sie begegnet uns nicht nur, aber vor allem auch in der Gnosis. Nicht nur dahinter steckt eine falsche, eine dualistische Sichtweise und damit auch eine falsche Auffassung über die Frage, wie man errettet wird. Diese Leute lehren, Heil und Errettung findest du durch Flucht aus dem Materiellen, aus dem Stofflichen. Das ist nicht eine biblische Sicht über Errettung. Der biblische Weg zur Errettung ist nicht Trennung von der Schöpfung, sondern Trennung von der Sünde. Und das ist etwas anderes. Und weil diese Leute eine falsche Vorstellung haben, wie der Mensch errettet wird, wie der Mensch zum Heil gelangt, haben sie dann eben auch eine falsche Auffassung über Ethik, also über die christliche Lebensführung. Sie verbieten, was Gott in seinem Wort erlaubt hat. Und darum setzen sie ihre Meinungen, ihre Ansichten über das Wort Gottes. Sie wollen gewissermaßen frömmer sein als das Wort Gottes. Verhärtet in ihrem Gewissen. Übrigens ist es tatsächlich so. Wenn man einmal anfängt, das zu verbieten, was Gott erlaubt hat, ja mehr noch, was Gott als gut bezeichnet, dann wird man umgekehrt bald anfangen, das zu erlauben, was Gott verbietet. Falsche Lehre, sie wird entweder dazu führen, dass man enger wird als das Wort Gottes, oder man steckt die Grenzen weiter. Der Grund ist offensichtlich, nicht wahr? Jeder, der sich über das Wort Gottes hinwegsetzt, macht sich selbst zum Gott, macht sich selbst zum Schiedsrichter, meint selbst zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und wie ist dem zu begegnen? Das lesen wir gleich im nächsten Vers. Falsche Lehre ist nur mit einem zu begegnen, mit gesunder Lehre. Mit dem, was die Bibel sagt. Vers 4. Paulus sagt es, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich wenn es mit Danksagung empfangen wird. Der Apostel Paulus weist uns hier auf die ersten Kapitel der Heiligen Schrift. Natürlich nimmt er sie wörtlich, die ersten Kapitel. Und er stellt die simple Frage hier, nun sag mir doch mal, von wem kommt die Ehe? Von wem kommt unser Essen und Trinken? Nicht, was sagt Gott am Ende jedes Schöpfungstages? Er sagt, es war so oder meistens, es war gut. Und dann am Ende des sechsten Schöpfungstages sagt er sogar, es war sehr gut. Haben wir das schon gelesen? Sehr gut. Während diese falschen Lehrer also sagen, nein, nein, die Ehe ist nicht gut, haltet euch da mal fern von, sagt Paulus, nun lasst uns doch mal die Bibel aufschlagen und mal genau lesen, was steht geschrieben. Wie ist das mit der Ehe? Einerseits haben wir Leute, die in der Gemeinde lehren, die Ehe ist nicht gut, enthaltet euch von bestimmten Speisen. Andererseits haben wir die Heilige Schrift, die lehrt, die Ehe ist gut. Gott hat den Menschen Speisen gegeben. Und dann übrigens auch nach der Sintflut tierische Kost. Es wird ausdrücklich in 1. Mose 9, Vers 3 gesagt. So, jetzt ist das eine und das die andere Lehre. Wem glaubst du nun? Diesen scheinfrommen, heuchlerischen Leuten oder dem Wort Gottes? Jetzt gibt die Antwort. Lassen wir uns nicht verwirren durch das, was diese Leute sagen. Schaut hinein in eure Bibel. Da steht's geschrieben. Und die Bibel sagt sehr deutlich, dass Gottes Schöpfung gut ist. Die Schöpfung ist geschaffen zum Lob Gottes und zu seiner Herrlichkeit. Und darum hört auf diese Irrlehrer zu hören. Haltet gewissermaßen eure Ohren zu, wenn die wieder mal fromm daher schwafeln, mit einem eiskalten Gewissen. Denn sie selbst tun es in der Regel nicht und halten sich an ihre Lehren. Fragt ihr danach, was steht geschrieben? Und dann ist die Sache eben klar. Alle Schöpfung Gottes ist gut, denn Gott hat sie gemacht. Nichts ist verwerflich. Und alle Schöpfung ist zu unserem Guten, dann, wenn wir sie dankbar aus der Hand Gottes empfangen. Der Weg, den der Apostel hier geht, ist für uns wegweisend. Der Apostel, er verweist uns auf das, was geschrieben steht. Er verweist uns auf die Heilige Schrift. Das ist ausschlaggebend, nichts anderes. Und aus der Heiligen Schrift geht deutlich hervor, dass diese Schöpfung gut ist. Sie ist nicht verwerflich. Das heißt, wir dürfen sie anwenden. Und zwar wird diese Schöpfung geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Und damit sind wir bei unserem fünften Punkt. Vielleicht haben sich diese Irrlehrer auf die im Alten Testament gemachte Unterscheidung noch berufen zwischen reinen und unreinen Speisen. Ist nicht klar, aber möglich. Paulus weist hier nicht nur auf die Schöpfung hin, wie es am Anfang war, sondern er weist auch darauf hin, was im Neuen Testament ausdrücklich betont wird. Nämlich, dass alles Essen rein ist. Jesus hatte das schon gesagt in Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Wir lesen es in Matthäus 15 oder in Markus 7. Oder denken wir an die Vision des Petrus über die unreinen Tiere in Apostelgeschichte 10. Oder denken wir an das, was im Kolosserbrief oder im Hebräerbrief steht über die alttestamentlichen Zeremonialgesetze und damit eben auch über die Speisegebote. Ja, wir dürfen diese Schöpfung gebrauchen, weil sie von Gott kommt. Und diese Überzeugung, sie muss dann aber auch in unserem Gebrauch der Schöpfung zum Ausdruck kommen. Sie muss zum Ausdruck kommen darin, dass wir zum Beispiel vor dem Essen Gott danken. Das geschah bei den Juden bereits zur Zeit des Neuen Testamentes. Durch das Lesen des Wortes Gottes oder man betete Worte der Heiligen Schrift. Denken wir etwa auch an unser Tischgebet aus Psalm 104, wo es heißt, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit. Gewöhnen wir daran unsere Kinder. Denn durch unser Danksagen bringen wir zum Ausdruck, dass wir diese Schöpfung gar nicht genießen können, gar nicht in der rechten Weise gebrauchen können, wenn wir nicht wüssten, wem wir diese Gaben zu verdanken haben. Dann würden wir entweder durch Liebe zur Welt in dieser Welt, ich sag mal, ersaufen, ertrinken. Oder wir würden gut buddhistisch diese Welt verachten. Der rechte Umgang mit der Welt besteht darin, dass wir diese Welt als Schöpfung aus der Hand Gottes dankbar empfangen. Und das heißt, sie wird geheiligt. Meine Brüder und meine Schwestern, nachdem der Apostel uns am Ende von 1. Timotheus 3 die hohe Berufung, das Geschenk in der Gestalt seiner Gemeinde vor Augen geführt hat, Haus Gottes zu sein. Dort, wo Gott in dieser Welt wohnt, Pfeiler, Grundfeste der Wahrheit, warnt er uns hier in diesem Abschnitt vor Blauäugigkeit. Vorsicht! Sei wachsam. Es gibt auch falsche Mitglieder. Das sind Leute, die ihr Ohr anderen Lehren leihen und dann dort hineingleiten. Vorsicht vor falschen Lehrern, die heuchlerisch, lügnerisch in ihrem Gewissen gebrandmarkt auftreten und Ideen verbreiten, die gegen das Wort Gottes gerichtet sind. Eindeutig und unmissverständlich dagegen. Und stattdessen orientiere dich, halte dich an das Wort Gottes und namentlich auch an die ersten Kapitel der Heiligen Schrift. Das ist die einfache Lektion in diesen Versen. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir diese Wahrheit nie vergessen. Amen.